Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, in dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern lesen, und zwar aus ihren neuen Büchern und Romanen. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Was wissen wir eigentlich über unsere Mütter? Also nicht über das, was sie für uns organisiert haben, zu welchen Verabredungen sie uns brachten, was sie mittags für uns kochten, sondern über sie als Menschen. Also wie waren sie als junge Frau, was hat sie damals bewegt, was traurig gemacht? Und was hat ihnen Sicherheit gegeben, als sie selbst ein Kind waren? Was hat sie verunsichert und geprägt? Und umgedreht natürlich auch, wie viel wissen Mütter über ihre Kinder? Wie kann man einander nah bleiben, wenn doch irgendwann Distanz entstehen soll? Und warum ist diese Verbindung oft gleichzeitig so selbstverständlich und so schwer zu fassen? In Alle meine Mütter nähert sich Lena Gorelick genau diesem Geflecht. In kurzen, miteinander verwobenen Kapiteln erzählt sie von ganz unterschiedlichen Formen von Mutterschaft, von Fürsorge und Überforderung, von Krankheit und Rollenverschiebung, von Verlust, Migration, Erwartungen und dem Versuch, all dem gerecht zu werden. Immer wieder geht es auch um die eigene Mutter, um das Älterwerden, um das Gefühl, zu wenig zu wissen und vielleicht auch um die Angst davor, zu viel zu erfahren. Der Roman ist dabei schonungslos und zärtlich zugleich. Er erzählt voller Respekt von Mutterschaft als Arbeit, als Liebe, als Zumutung und als Trost. Aber vor allem von Mutterschaft als Beziehung. Und davon, wie vielfältig diese Beziehungen sein können. Und über all das spreche ich jetzt mit Lena Gorelick. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Frau Gorelick, die erste Frage in diesem Podcast ist immer die gleiche. Eine kleine Aufgabe zu beginnen. Wie würden Sie Ihren Roman in nur einem Satz zusammenfassen?
Ich glaube, der Roman versucht, von uns allen zu erzählen, weil es nichts Universelleres gibt über Zeiten und Orte hinweg, als dass wir alle Menschen eine Mutter haben.
Ja, das stimmt natürlich. Wir sind alle die Kinder von irgendwem. Sie stellen im Buch ja immer wieder die Frage, was Töchter eigentlich über ihre Mütter wissen. Und ich habe dabei auch so eine gewisse Scheu bemerkt, also so ein Zurückhalten, genauer hinzuschauen. Gab es beim Schreiben Momente, in denen Sie gemerkt haben, diese Fragen stelle ich mir zu spät oder vielleicht auch lieber gar nicht?
Ja, ich habe durchaus ein Zögern gemerkt und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und das ist natürlich so ein eingespieltes Spiel in diesen Rollen, ne? Also es ist so, also wir regen uns über unsere Mütter auf oder ich mich zumindest über meine manchmal.
Ich auch, schuldig.
Genau. Und es gibt irgendwie Dinge, bei denen wir, oder ich kenne Momente, bei denen ich mir wünschen würde, meine Mutter wäre weniger Mutter und mehr ein eigener Mensch. Und trotzdem ist es einfach das Spiel, das wir führen, seit ich auf der Welt bin. Und es bedeutet vermutlich irgendeine Gefahr, da rauszutreten. Das ist, glaube ich, so der Versuch, mich selbst zu analysieren. Und die andere Frage ist aber natürlich, ob sie überhaupt erzählen möchte. Also, also es ist ein Anspruch, mit dem man diese Fragen stellt. Zeig mir, was du noch mehr bist. Ja, da ist irgendwie so eine Erwartungshaltung. Und meine Mutter ist nicht mehr jung und auch ziemlich krank. Und ich hatte auch das Gefühl, ich trete ihr vielleicht mit dieser Erwartung auch zu nahe. Und dann ist natürlich alles, was man erzählt bekommt, führt vielleicht auch zu Dingen hin, die man übersehen hat. Und es ist nicht, also es ist persönlich keine einfache Auseinandersetzung, aber es ist natürlich auch keine einfache Auseinandersetzung, wenn ich darüber schreibe. Und wenn ich versuche, so zu schreiben, dass es nicht nur darum geht, jetzt mein gerade analysiertes Ich irgendwie aufs Papier zu bringen, sondern etwas darüber zu erzählen, wie Mutter-Kind-Beziehungen funktionieren und was muss ich dafür erzählen, was muss ich dafür wissen, was darf ich dafür erzählen, was muss ich weglassen, ist immer eine Gratwanderung und ich glaube daher das Zögern.
Da steckt ja auch schon ganz viel drin. Also was ich mich auch immer frage, wenn wir unsere Mütter die Frage stellen, Mama, wer bist denn du eigentlich? Also das ist ja auch eine ganz schön große Verantwortung, das überhaupt beantworten zu können. Also wenn meine Tochter mich das jetzt fragen würde, hätte ich vielleicht gar nicht initial eine Antwort darauf. Das heißt, es ist eine ganz schön große Aufgabe. Und andererseits, das haben Sie ja gerade auch schon gesagt, schreibt man das dann auf für andere, die das lesen können, obwohl es ja auch sehr intim ist, ne? Mhm. Und ist dann manchmal so ein bisschen beziehungs- und rollenübergreifend auch, ne?
Ja, ich habe auch versucht, das mit in den Text hineinzunehmen. Mhm. Und das ist, wenn man autofiktional schreibt, ja immer die Frage, ja, ne? Also wie intim ist das? Was darf ich erzählen? Mhm. Was steht mir zu? Wie erzähle ich das? Auf welche Weise? Mit welcher Distanz vielleicht? Oder was kann ich über das Erzählte, also über den eigentlichen Plot noch drüberlegen? Also das ist ja etwas, worüber ich sowieso nachdenken muss. Und das ist natürlich aber in dem Moment, in dem ich diese Frage von der, genau, die einfach sozusagen etwas von dem anderen erwartet, mhm, und die auch schon in der Formulierung erwartet, du musst etwas anderes sein. Ja, erzähl mir etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Erzähl mir, was dahinter ist. Mhm. Und je nachdem, zu welcher Generation die Mütter gehören, ist das, finde ich, auch immer, also es gibt nun mal auch eine Prägung, es gibt eine Sozialisierung, es gibt viele, glaube ich, Mütter, die bestimmte Dinge auch nicht machen konnten. Ja. Ja? Also denen vielleicht auch dieses, ich bin nicht nur Mutter, sondern auch ganz viele andere Dinge in gewisser Weise von gesellschaftlichen oder familiären Konstrukten untersagt worden ist. Und wie man damit dann textlich und literarisch umgeht, gleichzeitig eben die gesellschaftlichen Fragen stellend, aber auch das Private erzählend, ohne dass es zu privat und intim wird, muss man austarieren.
Ist ja auch schwierig, weil man will ja auch die Mutterrolle nicht reduzieren. Also zu sagen, du kannst ja nicht nur Mutter sein, mhm, ist ja auch so ein impliziter Vorwurf fast schon, oder?
Es ist definitiv ein Vorwurf und es ist natürlich ein Vorwurf, der irgendwie sehr aus dem eigenen Denken herausgeht. Ne? Also ich würde gerne für mich irgendwie sagen, ich bin definitiv mehr als Mutter. Mhm. Aber das kann, also es gibt ja genug, ja, Frauen, die das anders sehen und vielleicht eben auch meine Mutter. Und das ist genauso in Ordnung. Deswegen, darum ging es mir ja auch in dem Roman irgendwie, nicht nur ein Mutterbild aufzuwerfen, mhm, und genauso auch Frauen hineinzunehmen, die explizit sagen, sie wollen gar keine Mutter sein. Ja. Oder Frauen, die keine Mutter sein können oder Frauen, die ein Kind verlieren. Also wie ist man eine Mutter ohne Kind? Eben all die verschiedenen Facetten aufzuwerfen, neben der einen, du musst doch mehr sein, mhm, als Mutter.
Wir werden zu dieser Vielfalt an Perspektiven auf jeden Fall gleich auch nochmal kommen. Was mich davor jetzt nochmal interessieren würde, wenn Sie sagen, es war immer so ein, ja, Aushandlungsprozess, auch zu schauen, was teile ich, was ist zu intim. War das auch etwas, was Sie mit Ihrer Mutter verhandelt haben oder auch mit sich selbst als Mutter?
Ich habe das sehr mit mir selbst, aha, verhandelt, weil ich glaube, dass ich die literarischen Entscheidungen für mich und für den Text, mhm, treffen musste. So ein bisschen wie man auch als Mutter vielleicht, um jetzt diese Metapher kurz mal auszustrapazieren, für die Kinderentscheidung trifft, ja, ne? Und, mhm, sagt, weiß ich nicht, jetzt darfst du alleine über die Straße oder jetzt darfst du alleine dies. So musste ich das für den Text erstmal herausfinden, was ich machen möchte, um dann mit mir auszumachen, wo gibt es vielleicht irgendwelche ethischen Fragen, die ich, mhm, klären muss. Kläre ich sie im Text, kläre ich sie vorher mit mir? Und dann gibt es natürlich den sehr konkreten und vielleicht auch weniger philosophischen Moment, wo ich einfach zu meiner Mutter sage, hier ist der Text. Alles, was du nicht möchtest, mhm, wird da auch nicht drinstehen.
War das ein leichter Prozess?
Der letzte?
Aha.
Also es ist nicht mein erster autofiktionaler Text, aha, deswegen ist meine Mutter, würde sie jetzt sagen, schon einiges gewohnt. Und sie hat was sehr Kluges gesagt, als sie ihn zum ersten Mal gelesen hat. Sie sagte, ich habe ihn jetzt erstmal als Mutter gelesen und, aha, ich muss ihn nochmal lesen, um ihn als Literatur zu lesen.
Ach, wie schön.
Das fand ich irgendwie sozusagen diesen zweiten Schritt fand ich irgendwie total wichtig und sehr klug. Und dann hat sie gesagt, dass ich das schreiben muss, was ich schreiben muss. Und sie das Gefühl hat, es stünde ihr gar nicht zu, da einzugreifen.
Was für eine vertrauensvolle Geste ja auch.
Ja, schön. Eine sehr mütterliche, würde,
ja,
ich sagen.
Ja, das stimmt. Sie haben eben schon die Krankheit ihrer Mutter auch angesprochen. Darum geht es ja auch in dem Roman. Ihre Mutter ist an Krebs erkrankt und mit dieser Krankheit verschieben sich ja durchaus auch die Rollen. Also Fürsorge kehrt sich um. Wie hat denn diese Erfahrung Ihren Blick auf Mutterschaft geprägt?
Ich glaube, das ist ja auch, deswegen habe ich auch darüber geschrieben, das ist, glaube ich, etwas, was auch uns allen passiert. Es sei denn, unsere Eltern versterben noch früher, aber so diese Umkehr von wir kümmern uns um die Eltern,
ja,
ist ja etwas, was im besten Falle, wenn die Eltern lange leben, ja tatsächlich geschieht. Deswegen fand ich es wichtig, darüber zu schreiben, auch über diesen Abschied, der ja irgendwann mal vor dem Abschied beginnt, ne? Also in dem Moment, in dem man merkt, sie können vielleicht etwas nicht mehr. Und ich habe, glaube ich, gar nicht realisiert, wie sehr ich noch Kind war vorher, weil ich behaupten würde, dass ich dadurch, dass meine Familie ist migriert, das heißt, ich musste relativ früh, als ich nach Deutschland kam, habe ich schnell besser Deutsch gekonnt als meine Eltern, musste übersetzen, so diese klassische Kindermigrationsgeschichte. Und deswegen dachte ich, ich sei schon all diese Schritte gegangen und ich sei schon lange kein Kind und ich habe mich ja schon gekümmert. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr ich noch Kind bin und wie sonderbar es ist, das nicht mehr zu sein. Und zwar nicht in dem Kümmern müssen. Ja, das glaube ich, ist irgendwie ein Automatismus, in den man fällt. Sondern eher in der Feststellung, dass in dem Moment, in dem meine Mutter krank wurde, ich plötzlich nicht mehr das Wichtigste war. Und das äußert sich dann gar nicht in irgendwelchen Alltäglichkeiten von wegen, weiß ich nicht, ich komme zu Besuch und dann ist irgendwie der Tisch gedeckt oder solche Dinge, sondern einfach nur, dass ich festgestellt habe, meine Mutter spürte durch die Erkrankung ihren Körper so sehr, dass sie sozusagen das, was ihr Automatismus in ihrer Form der Mutterschaft war, nämlich irgendwie, wenn die Kinder anrufen oder zu Besuch kommen, dann ist das Wichtigste. Das war es nicht mehr. Ja. Und es war überhaupt nicht schlimm und ich fand es selbstverständlich und ich habe mich wahrscheinlich auch erstmal gefreut, weil ich meiner Mutter auch immer vorgeworfen habe, dass sie sich zu sehr um die Kinder dreht. Aber ein Teil von mir sagte, aber ich bin doch jetzt da. Klar. Wieso? So, das kann ich erst jetzt irgendwie verstehen. Aber ich weiß noch, dass so eine Traurigkeit überkam. Die neben der Traurigkeit über die Krankheit da war, war eben die Traurigkeit darüber, dass ich kein Kind mehr war.
Trauer ist ja ein Sujet, was in dem Roman ganz häufig auch thematisiert wird. Denn an ganz vielen Stellen geht es ja auch darum. Also ne, die Krankheit der Mutter, das eigene Entwachsen der Tochterrolle dann vielleicht ja auch. Aber auch Trauer um den eigenen Körper, um verpasste Möglichkeiten, über ein Kind, das nicht die Chancen bekommt, die es verdient hätte. Was wollten Sie denn über mütterliche Trauer sichtbar machen, das sonst kaum erzählt wird?
Ich glaube, ich habe mich wahnsinnig gestört an dem Bild von Mutterschaft als einen grundglücklichen Zustand. So dieses irgendwie, das Kind kommt auf die Welt, man liebt es sofort, alle sind glücklich, die Mutter sowieso und deswegen macht es auch gar nichts aus, wenn man nicht schläft. Ne? Und jetzt sind wir bei ganz banalen Dingen. Da ist noch nicht, also da sind ganz andere Prozesse noch nicht dabei. Also, weiß ich nicht, Frauen, die eben nicht kein Kind bekommen können oder Frauen, die ein Kind verlieren oder Frauen, die sich, deren Kind irgendwie im Verlauf der Zeit erkrankt oder stirbt etc. Also ich bin selbst nur, wenn alles gesundheitlich gut läuft und unkompliziert, dann ist eigentlich nur das, was man sieht und das hat dann glücklich zu sein. Ja? Und das finde ich extrem anstrengend und je mehr, und das habe ich so über die Jahre festgestellt, je ehrlicher und authentischer Menschen und in dem Fall Frauen und Mütter, aber auch die Nichtmütter erzählen, desto mehr sieht man, dass Trauer über verschiedene Dinge, ja, und sei es eben über verliere ich mich, weil ich Mutter bin, oder eben über Erkrankungen etc. Oder weil man plötzlich feststellt, was für tradierte Konflikte mit der eigenen Mutter irgendwie noch in einem nachtragen und auf die Kinder weitergegeben werden. Also egal, welche Form von Trauer, wird eigentlich relativ wenig, finde ich, in der Literatur erzählt. Also es gibt irgendwie so ein paar klassische Geschichten. Es gibt irgendwie, ich habe ein Baby bekommen und jetzt bin ich total gestresst, weil ich nicht weiß, wann ich, weiß ich nicht, arbeiten oder mir einen Kaffee machen soll. Und es gibt dieses, was ich ja auch mache, die Mutter liegt im Sterben oder die Mutter ist gestorben und ich versuche, sie rückwärts kennenzulernen. So, das sind die zwei, würde ich sagen, Topoi in der Literatur. Also sicherlich nicht nur, aber das sind die häufigsten. Und ich hatte das Gefühl, es gibt einfach so eine Bandbreite an Gefühlen und eben auch an verschiedenen Traurigkeiten, die genauso ihren Raum haben müssen oder dürfen oder sollen.
Also Trauer auch als erzählerisches Potenzial an der Stelle,
ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Mir ist das beim Lesen aufgefallen, dass ich mit dieser ganzen Trauer, also das Buch ist jetzt auch nicht durchweg traurig, das ist kein Eindruck, der entstehen soll, aber es ist mir aufgefallen und ich fand es interessant, zumal ich ganz oft das Gefühl hatte, dass dann auch Trost schnell wieder ein Thema war. Also dieses fürsorgliche Potenzial in Trauer durch Trösten, durch sich selbst einen Trost zu suchen, fand ich tatsächlich auch sehr sichtbar und habe mich so ein bisschen gefragt, ob auch hier wieder die Mütterlichkeit reinkommt oder das Fürsorgliche an der Stelle, dass man merkt, man ist eben nicht alleine. Es gibt einen Austausch, insbesondere eine Solidarität mit anderen Müttern auch. Also das war ja schon auch sehr sichtbar in den Texten.
Ich würde sagen, es ist nicht das Fürsorgliche. Ich würde sagen, es ist das Solidarische.
Ja,
und ich würde sagen, es ist so ein bisschen dieses, wir sind alle nicht allein. Mhm. Ja? Es ist so, also es gibt zum Beispiel dieses eine Kapitel, wo es um Mütter geht von Kindern, die irgendeine Form von Erkrankung haben. Und ich hab lange überlegt, wie ich das schreibe und dann wurde mir klar, ich kann das nicht an einer Figur erzählen, weil dann ist wieder eine Figur ausgestellt und man denkt, oh, die Arme, da habe ich wirklich mitgelitten beim Lesen.
Ja.
Aber es gibt so viele und die Erkrankungen der Kinder sind so unterschiedlich und die Erfahrungen, die Schicksale sind so unterschiedlich und sie sehen sich alle nicht und wir sehen alle einander nicht in dem Schmerz, den wir jeweils haben oder hatten oder der uns vielleicht noch bevorsteht. Und es ist so ein bisschen wie so, ich wollte sie alle einander schenken. So, also ich wollte, dass die sich alle, ich hatte auch immer die Vorstellung, die versammeln sich alle, aber nicht in der Selbsthilfegruppe, sondern einfach nur, wie so, als würde man sie plötzlich sehen, so ein bisschen wie wir, wenn, also die Fußballfans, die erkennen sich ja immer an den Trikots und
stimmt,
so. Und die würden sich auch erkennen, so ein bisschen.
Das ist ein super eindrucksvolles Kapitel für mich gewesen, auch beim Lesen, weil ich finde, es wurde dabei auch nochmal deutlich, dass eigentlich alle Mutterrollen versuchen, es gut zu machen, es richtig zu machen. Und das ist aber dann doch sich nicht der Bewertung der anderen auch entziehen kann und dass die unterschiedlichen Kontexte, in denen das Ganze stattfindet, Mutterschaft, halt einfach sehr, sehr unterschiedlich und vielfältig auch sein können. Und nichtsdestotrotz ist im Text ja auch angelegt, dass Mütter als sehr eigenständige Persönlichkeiten mit Geschichte und Widersprüchen und ja ganz persönlichen Eigenschaften dargestellt werden. Ich habe mich gefragt, ob darin auch so eine Form von Würde liegt, die man den Frauen zurückgibt. War das ein Gedanke, Würde zu thematisieren?
Ich glaube, es war eher eine Haltung. Also ich glaube, ich setze mich nicht hin und habe so eine Vorstellung, was ich den Figuren mitgeben möchte. Also sowas wie Würde. Aber ich glaube, die Haltung, die ich hatte, war, dass ich sie mit Respekt behandeln wollte und vielleicht ihnen auch da den Respekt geben, wo sie ihn nicht bekommen. Und ich hatte so, es gibt sogar zwei so Stellen im Buch, wo ich irgendwie schreibe, ich lege ihr einen Schal, einen Kaschmirschal, glaube ich, um die Schultern und einmal geht es um eine Decke, mit der eine Mutter zugedeckt wird, die irgendwie müde auf dem Sofa einschläft. Und es war so ein bisschen irgendwie, also ja, man könnte sagen, es ist jetzt wieder sehr fürsorglich, ein Schal um die Schultern und eine Decke auf dem Sofa, aber es ist eher einfach nur was Menschliches, würde ich sagen, oder? Wenn man sieht, dass jemand müde ist, zu sagen, hier ist eine Decke, würde ich jetzt, also das Fürsorgliche oder diese Beschreibung von, das ist jetzt wieder Care und das sind die Frauen, das ist ja auch eine sehr gesellschaftliche Betrachtung oder Bewertung möglicherweise, also um Bewertung geht es natürlich ganz viel, wenn man sich mit Mutterschaft beschäftigt. Und ich würde einfach nur sagen, es geht um menschliche Gesten. Mhm. Und dass sie als mütterlich, Entschuldigung, vielleicht noch den Satz und weiblich gelesen haben, sagt eigentlich etwas sehr Trauriges über die Männer aus.
Das wäre jetzt auch tatsächlich gerade mein Take gewesen. Ist doch spannend, dass wir in einer Diskussion darüber, wie wir es schaffen, für andere da zu sein, versuchen wollen, nicht so viel Wert auf das Wort Fürsorge zu legen, weil es gesellschaftlich so negativ ist. Wenn das doch eigentlich die Stärke ist, die uns als Gesellschaft ja auch zusammenhält, sich umeinander zu kümmern oder erstmal die Prämisse zu formulieren, wir sind uns nicht egal. So, ich glaube, da steckt da ja auch sehr arg hinter.
Ja, zusammenhalten würde, also angesichts der Weltlage würde ich sagen, es ist ein zusammenhalten würde und nicht zusammenhält. Ja. Und ja, ich glaube, es geht um sowas wie, ich sehe dich. Mhm. Mehr muss es ja nicht sein. Ja. Und das ist, also wenn das wirklich eine weibliche Eigenschaft wäre, dann wäre es, also dann wäre die Welt noch viel trauriger, als sie es sowieso schon ist.
Ja. Wir haben schon angerissen, dass es sehr viele unterschiedliche Mütterperspektiven gibt. Sie haben schon zu Beginn gesagt, es gibt Frauen, die abtreiben, Frauen, die keine Kinder bekommen können, die vielleicht hadern mit der Mutterrolle, die ihre Kinder auch verlieren. War Ihnen direkt zu Beginn klar, dass Sie das Buch eher als Sammlung von diesen Perspektiven, als Mosaik erzählen wollen und auch mal von Ihrer Rolle so ein bisschen Abstand nehmen?
Ja, weil ich unbedingt wollte, dass es ganz viele sind. Und eigentlich, also wenn es nach mir gegangen wäre, mir wurde dann klar, es geht nicht. Aber ich hätte das Mosaik noch viel größer gemacht. Ich hatte, also meine Liste von Müttern und Nichtmüttern, die ich erzählen wollte, hätte noch irgendwie für 8 weitere Bände gereicht.
Okay.
Und ich wollte einfach zeigen, dass es eben, auf der einen Seite ist es eben so universell, dass wir alle eine Mutter haben und gleichzeitig gibt es eben so viele Geschichten zu erzählen, wie es uns Menschen gibt von Müttern, von Mutterschaft, sowohl der zu der eigenen Mutter als auch nach sozusagen, ob man ein Kind hat oder nicht oder sich dafür oder dagegen entscheidet oder entscheiden darf. Und ich wollte das zumindest, ich kann natürlich nicht alle Geschichten erzählen, aber ich wollte zumindest diesen Gedanken aufwerfen, also diese Pluralität und gleichzeitig etwas Verbindendes.
Und gleichzeitig ist ja doch das Autobiografische drin oder das Autofiktionale an der Stelle.
Das hatte ich nicht vor am Anfang.
Ah, interessant.
Also ich hatte am Anfang eben das Mosaik der anderen vor. Und dann wurde mir klar, auch weil ich so ein bisschen dachte, ich schreibe jetzt nicht mehr über meine Mutter. So, ich bin jetzt durch. Und dann dachte ich, dass es nicht ehrlich wäre. Also, dass ich diesen Roman nicht schreiben kann ohne die eigene Auseinandersetzung von mir zu meiner Mutter, also von dem Beziehungsgeflecht sozusagen nach oben und nach unten mit hineinzunehmen, weil es immer eine Rolle spielt. Also auch wenn ich mich in eine Figur hineinversetze oder eine Figur von außen ansehe, egal wie ich die Perspektive aussuche, ist da natürlich trotzdem irgendwie mein Blick mit drin. Und weil ich auch das Gefühl hatte, und das war das andere, dass ich, weil ich die anderen ja schon sehr in intimen Situationen darstelle. Es sind fiktive Figuren, aber für mich sind sie ja nicht fiktiv.
Nein.
Die sind ja da. So, und die eine ist auf dem Weg zu einer Abtreibung und geht in diesen Operationssaal. Und dann gibt es all die Mütter, die irgendwie, deren Kinder erkrankt sind. Und es gibt all die Mütter in Kriegssituationen, deren Söhne sterben. Und es gibt irgendwie viel Ungutes auch. Es ist nicht immer traurig, aber es gibt Schwierigkeiten, würde ich sagen. Und die alle so privat zu zeigen, obwohl sie fiktiv sind und mich wegzulassen, hat sich ganz schön verräterisch angefühlt.
Auch wieder ein solidarischer Gedanke, ne? Wir sind hier
ja
zusammen.
Wahrscheinlich. Ja.
Wann war denn klar, dass es dann, also gab es einen Moment, in dem Sie dann wussten, okay, jetzt muss ich mich hier auch mit einbringen, oder war das dann doch recht schnell zu Beginn klar,
ja,
wenn das nicht das Vorhaben war?
Ja. Ich habe tatsächlich angefangen, bei der Abtreibung, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist der Moment, in dem sich etwas entscheidet und eben eine Mutterschaft, die auf der einen Seite körperlich da ist, aber die nicht durchgeführt oder ausgelebt wird, da erzählen zu müssen. Und dann habe ich mich gefragt, wo ich weiterschreibe, und dann wurde mir klar, diese Frau, ich kann noch so oft hineinschreiben, dass sie 7 warme Kaschmir-Schals bekommt, aber am Ende steht sie alleine da. Und damit sie nicht alleine da steht, muss ich auch daneben stehen.
Man setzt sich mit an den Tisch. Ja. Wie findet man dann die Balance zwischen den fiktiven Muttergeschichten, die initial mal das Ziel, das Vorhaben waren, und der eigenen Perspektive?
Das war ganz intuitiv. Ich hab immer parallel geschrieben. Also ich habe sozusagen die Ich-Stimme, von der ich auch, die zieht sich ja gerade so ein bisschen als roter Faden durch den Roman. Das war nicht klar. Also ich dachte, das wird einfach ein weiteres Kapitel. Und ich habe die immer so ein bisschen in Absätzen parallel geschrieben. Also ich habe immer ein Kapitel bearbeitet und parallel immer die Ich-Stimme hier, da einen Absatz. Und dann hat das am Ende alles so einen Sinn ergeben, dass klar war, dass ich muss, es ist so ein bisschen, es fühlt sich an, als würde ich eben die Frauen irgendwie hineinlassen. Also als müsste ich halt als, so ein bisschen wie vielleicht, ich ist schon wieder überstrapaziert, aber so ein bisschen wie wenn man vorgeht und die Kinder gehen halt nach und dann sagt man, so, jetzt gehen wir über die Straße.
Habe ich auch das Bild vor Augen mit dem Zebrastreifen. Die Mutter bleibt an der Seite stehen, guckt, dass alle sicher rüberkommen.
Genau. Oder sie geht vor und guckt. So, aber jedenfalls muss ich diese anderen begleiten.
Ja, das ist ein schöner Gedanke. Wir haben schon angerissen, dass es manchmal über Trauer geht, dass es auch mal widersprüchliche Situationen gibt. Im Grunde schreiben Sie ja sehr offen über die Ambivalenz. Also, dass Mutterschaft ja auch harte Arbeit ist, körperlich und emotional und zugleich halt tröstlich und beglückend. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Warum reiben wir uns denn gesellschaftlich immer noch so stark an dieser Ambivalenz? Also warum erscheint sie auch immer noch so erklärungsbedürftig?
Naja, ich glaube, es ist auch eine kulturelle Frage. Also ich würde sagen, also mein Eindruck, sofern ich das mit meinem subjektiven Blick sagen kann, ist dass sie hierzulande nochmal die Ambivalenz schwerer auszuhalten ist, weil es noch bestimmte Mutterbilder gibt, die aus der Nazizeit stammen und die immer noch durchaus prägend sind. Also ich weiß noch, was das, es gab dieses Buch oder diese Studie Regretting Motherhood und das würde ich sagen, hat hier im Feuilleton jetzt für größeren Aufruhr gesorgt als jetzt in anderen Ländern. Ja? Also ich glaube, dass wir uns hier nochmal mehr aufreiben an diesem Bild. Eine Mutter hat eben glücklich zu sein, weil sie hat ja die Kinder. Und alles, was davon abweicht, widerspricht ja auch nicht nur Bildern, sondern einer gesellschaftlichen Ordnung, die irgendwie dafür sorgt, dass die Dinge so funktionieren, wie sie nun mal funktionieren.
Ich frage mich manchmal, vielleicht ist es tatsächlich auch so ein Bubble-Ding, was man ja häufig auch so kennt. Für mich, wenn ich mit Freundinnen darüber spreche, ist es oft so, ja, na klar, sind wir sehr glücklich, aber natürlich sind wir auch manchmal höchst genervt davon, sich jetzt um ein kleines Menschlein gerade kümmern zu müssen, weil wir lieber was anderes machen wollen oder so. Diese Ambivalenz ist also irgendwie recht da. Wir kennen die gut. Aber ja klar, mit meiner Mutter würde ich da vielleicht auch nochmal anders drüber sprechen. Also sind Generationen vielleicht auch ein Thema, es entwickelt sich langsam weiter.
Ja, und ich glaube sozusagen, die Frage, also das eine ist das Genervtsein, dieses irgendwie so, jetzt muss ich das Kind ins Bett bringen und ich würde viel lieber ins Kino gehen. Das ist das eine. Aber dann gibt es ja eben die grundlegenderen Fragen, die sich vielleicht auch weniger in dem genervten Moment stellen, sondern eher vielleicht auch im Rückblick, wie unsere Mütter das tun. Also wer hätte ich werden können? Ja. Was bedeutet es, dass ich so oft das Kind ins Bett oder die Kinder ins Bett gebracht habe? Und das sind dann ja tiefere und größere Fragen, als jetzt nur zu sagen, ich bin genervt das oder stimmt. Das ist anstrengend und trotzdem habe ich sie lieb und sie sind süß, ne? Was man ja auch immer hinzufügen muss. Ja, also es ist eben nicht, ich bin genervt, Punkt, sondern ich bin genervt, aber die sind ja auch so süß. Was wir bei anderen Dingen nicht tun. Ja? Also ich glaube, wir sind eher in der Lage, bei anderen Themen, seien es politische oder seien es berufliche, so, also wenn man sich jetzt über den Chef oder die Chefin aufregt, sagt man nicht, aber
ich liebe
sie,
meinen Job trotzdem.
Genau. Und das ist, und deswegen glaube ich, also ich glaube, dass dieses, ich bin genervt von meinen Kindern, das haben, glaube ich, auch schon andere Generationen gesagt. Mhm. Vielleicht sogar noch mehr, weil es bei uns ja auch so ein bisschen so, die Kinder sehen aus wie kleine Minimis, ne? So, ja, es ist ja noch ein bisschen so auch Statussymbol.
Das stimmt.
Also ich habe das Gefühl, meine Mutter hat immer sehr klar gesagt, ihr seid auch nervig.
Ja.
Aber die großen Fragen werden, glaube ich, wenig diskutiert.
Worin liegt das denn?
Ich glaube, erstens ist keine Übung da. Also das ist etwas, was wir von unseren Müttern nicht lernen. Ja, also ich kenne so Geschichten von Freundinnen oder Freunden, die erzählt haben, dass ihre Mütter dann so wirklich schon im Sterben quasi gesagt haben, oh ja, ich hätte auch glücklich werden können, ohne Mutter zu sein. Ja? Oder ich hätte, oder andersrum irgendwie Frauen, die keine Kinder hatten und dann gesagt haben, ich hätte eigentlich gerne diese Erfahrung gemacht. Aber diese grundlegenden Fragen von, was bedeutet das, was gibt man auf, was bedeutet es dafür, wie ich wahrgenommen werde, was bedeutet es eben auch an Trauer, dieses irgendwie, dass Mütter immer besorgt sind, was bedeutet es, jeden Abend mit einer Sorge ins Bett zu gehen oder mit diesem Parallelgedanken, dass man die Kinder immer mitdenkt. Die lernen wir nicht zu stellen. Also das sind keine Unterhaltungen, oder zumindest sind das keine Unterhaltungen, die ich kennen würde. Das heißt, es ist erstens Übungssache und zweitens etwas, was ja auch wenig erwünscht wird. Ja? Also ich weiß nicht, wie viel so in Frage gestellt werden würde an unseren Lebensmodellen, wenn wir diese Fragen wirklich ausführlichst diskutieren würden.
Ah, die sind ja auch so anstrengend, diese Fragen. Ne? Da muss man sich ja wirklich auch mal eine eigene Haltung überlegen. Wie stehe ich selber so dazu? Ne? Ich glaube, das sind ja dann auch so ein bisschen die Geschichten, die man sich selber auch erzählt und die man ja selber vielleicht auch lange glaubt und auch hinterfragen müsste. Ne?
Man müsste sie hinterfragen, man müsste sich selbst zugestehen, durch verschiedene Phasen zu gehen. Was wir ja auch, also Job ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, tun, ja? Also wir fragen uns, passt dieser Job jetzt in diesem Moment zu mir? Oder man geht auch durch eine Phase, wo man das ungern macht und dann erinnert man sich, warum man das machen wollte. So, und diese Phasen gestehen wir uns in der Mutterschaft im Kurzen zu. Also jetzt nervt das Kind, weil es weint und ein drittes Eis möchte.
Ja.
Aber wir gestehen sie uns nicht über eine längere Phase zu, außer die postnatale Depression, weil die ist ist inzwischen angekommen, glaube ich.
Haben Sie in der Textentwicklung auch darüber mit Ihrer Mutter gesprochen?
Über diese Fragen?
Oder sie sich selber auch gestellt?
Ich habe sie mir gestellt. Es war total interessant, weil ich irgendwie ja viele Themenbereiche beschreibe, die ich selbst nicht kenne. Und ich habe gedacht, ich muss viele Menschen interviewen und ich muss sie suchen und ich muss vorsichtig sein, wie ich befrage, weil ich niemandem zu nahe treten möchte und all das. Und sobald ich irgendwie sagte, ich schreibe über Mütter, also boten sich die Menschen an, mir Geschichten zu erzählen. Es gibt auch Kapitel, die tatsächlich entstanden sind, weil mir jemand etwas erzählt hat und ich dachte, okay, das fehlt noch. Ich habe diese Fragen, glaube ich, eher mit anderen diskutiert als mit meiner Mutter, weil ich bei ihr wirklich eher versucht habe, diesem nachzugehen, was habe ich in dir übersehen oder was würdest du... Sie sagte, für sie ist es nicht die Frage, wer bist du, sondern wer wärst du geworden? So, also sie hat sich eher gefragt, wer wäre sie geworden?
Ohne.
Ohne.
Ja.
Ohne.
Ja,
mich.
Ohne. Ja. Wir haben das eben schon auch mal kurz angerissen. Migration, Scham, Einsamkeit, auch das spielt ja eine Rolle. Gerade in der Beziehung eben auch zu ihrer Mutter. Verändert es die Mutter-Tochter-Dynamik, wenn man gemeinsam in einem fremden Land lebt und auch ein Stück weit funktionieren muss?
Ja, definitiv. Auf vielfache Weise. Also erstens verändert es die Dynamik insofern, als dass das, was man, und das gilt nicht nur für die Mutter, sondern für die Eltern allgemein, die Eltern wissen schon Bescheid und so, sie sind Fels in der Brandung oder, aber jedenfalls geben einem so eine Sicherheit, das fällt einfach von einem Tag auf den anderen weg, weil man einfach merkt, also im schlimmsten Fall sind sie noch unsicherer als man selbst oder mindestens genauso unsicher. Das heißt sozusagen, dieses Entzaubern, was ja immer irgendwann mal kommt, aber meist irgendwie mit der Pubertät, Das kam bei mir schon früher. Und dann ist gleichzeitig wird die Bindung enger, weil man so aufeinander angewiesen ist. Also beide Seiten. Und man ist so auf dieses Familiengefüge angewiesen, weil es kein Außen gibt. Also es gibt nicht, ich gehe jetzt mit meinen Freundinnen los und ich finde ich gerade nervig.
Ja.
Sondern es gibt nur die Familie und man ist aufeinander angewiesen. Also erstmal war ich als Kind angewiesen, dass meine Mutter für mich übersetzt. Irgendwann mal war es andersrum. Und gleichzeitig ist das, was in der Pubertät geschieht, nämlich dass man sich entfremdet, also die Schritt, also der Schritt muss größer sein, weil man sich, weil man sich nicht nur so entfernt, wie sich Mütter und Töchter entfernen, sondern weil man ja auch in eine andere Welt geht, die die Mutter nicht kennt. Das heißt sozusagen, es ist, ja, es ist einfach, der Schritt ist größer. Also erst hängt man näher aneinander und dann muss man weiter auseinander.
Und wie schafft man das gemeinsam?
Ich glaube, dass es für einen Moment kein Gemeinsam geben kann. Also am besten, im besten Falle gibt es irgendwann mal wieder ein Gemeinsam oder gemeinsam mehr. Aber erstmal kann es, glaube ich, keins geben. Also zumindest nicht in meiner Erfahrung.
Ja, und dann versucht man sich anschließend wieder anzunähern.
Ja, es dauert, bis man sich wieder annähern möchte. Jemand sagte mal zu mir, eine Frau, die aus dem Iran kam, erzählte mir nach einer Lesung, dass sie, sie sagte, sie hat das Gefühl, sie hat eine doppelte Pubertät, also Pubertät hoch zwei gemacht. Und dann dauert natürlich die Annäherung dementsprechend.
Doppelt so lange.
Genau.
Sie haben eben kurz auch den Vater angesprochen. Im Buch taucht der Vater ja auch nur am Rand auf und an einer Stelle schreiben sie, dass sie so liebevolle Gesten, die der Vater gemacht hat, automatisch als mütterliche Geste einsortiert haben. Das fand ich wirklich sehr spannend. Also ein Zitat ist, nehme meinem Vater die Liebe, ordne sie bei den Müttern ein. Ist diese Fokussierung auf die Mutter eine literarische oder eine gesellschaftliche Realität?
Also in dem Fall war es wirklich eine literarische Entscheidung. Aber es gibt natürlich auch irgendwie eine gesellschaftliche Realität im Sinne von, dass, also dadurch, dass es dieses Bild nun mal herrscht, dass es die Mutter gibt, ne, so, also alleine, wenn man Mutter googelt, ja, dann sieht man irgendwie immer, also das Kind wird immer gehalten, ja, es lacht immer, also es ist so, also die Mutter ist, also man würde nie irgendwie, weiß ich nicht, Mutter sitzt in einer Ecke, Kind sitzt in der anderen Ecke. So ein Bild, also da müsste man schon sehr explizite Suchanfragen dafür stellen. Und ich glaube, es wird einfach so gelebt. Also gut, jetzt lebe ich in Bayern, weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern, aber wenn das Kind in der Schule krank wird, werde ich erstmal angerufen. Ja, auch die, also trotz der Tatsache, dass meine Kinder schon in einem sehr kleinen Alter sehr groß verkündet haben, meine Mutter wird nie einen Kuchen backen, hieß es immer, bring die Mama einen Kuchen mit.
Ja, na klar. Es sitzt tief.
Genau, also das heißt, die literarische Entscheidung wurde, würde ich sagen, von gesellschaftlichen Umständen gefordert.
Ich frage mich wirklich, woran das liegt, dass man dann den Vätern wie an der Stelle das dann auch wirklich so bewusst wegnimmt, ne? Durch diese Vokabeln ja am Ende des Tages. War das was, wo Sie sich auch so ein bisschen ertappt gefühlt haben beim Schreiben oder war das eigentlich nicht sehr überraschend?
Nein, ich habe mich nicht ertappt gefühlt. Ich habe tatsächlich, ich wollte alle meine Mütter schreiben und ich, und die Väter kommen vor. Es gibt noch andere Stellen, wo Väter irgendwie vorkommen, aber ich wollte die Fokussierung.
Ja. Was wissen Sie denn jetzt über Mütter, was Sie vor dem Schreiben nicht gewusst haben?
Gute Frage, dass ich noch nicht mal ein Millionstel dessen erzählt habe, was es zu erzählen gegeben hätte.
Vielen lieben Dank. Wir hören jetzt einmal in den Text rein. Zu welcher Textstelle nehmen Sie uns denn heute mit?
Ich fange einfach mit dem Ich an und den ersten Seiten. Und würde dann vielleicht tatsächlich einfach noch ein Stück aus dem ersten Kapitel, über das wir auch gesprochen haben, über die Abtreibung vorlesen.
Liebend gern.
Ich. Früher dachte ich, meine Mutter wird jeden meiner Texte auf jeden Fall lesen. Also wäre ich mir früher sicher gewesen, sie liest auch diesen Text. So wird es uns beigebracht, dass unsere Mütter sich für alles, was wir tun, sagen, denken, schreiben, interessieren. Dass wir für sie das Wichtigste sind, jedes unserer Worte wertvoll. Ich denke das nicht mehr, seit meine Mutter krank ist und ein eigener Mensch mit eigenen Schmerzen. Seit diese Schmerzen so groß sind, dass sie mich, ihren größten Schmerz, so unterstelle ich manchmal, überlagern. So sehr ich die Schmerzen nehmen möchte, so sehr ich mir wünsche, dass ihre Stimme wieder stark klingt nach ihr, so sehr freut sich etwas in mir, dass die Schmerzen, die ich ihr nehmen möchte, nicht mich zum Grund haben, dass sie ihre eigenen sind. Ich verstehe nicht mehr alles, was du schreibst, sagte sie vor wenigen Tagen zu mir. Eine Erkenntnis, die mit den Schmerzen nichts zu tun hatte. Ich schreibe dies nicht für meine Mutter, auch nicht für meine Kinder. Obwohl ich als Tochter schreibe, als Mutter, in aller Verwundbarkeit, die in diesen Rollen steckt. Ich lege sie aus wie Pflastersteine. Wir setzen unsere Schritte auf das, was wir dank oder trotz unserer Mütter wurden. Tragen sie darin für immer mit uns. Das erste Notizbuch zu diesem Text ist ein blaues Schulheft, DIN A5. Ein Minion ist darauf abgebildet. Proud to be a Minion steht in schräger roter Schrift quer über dem Bild. Das Kind hat das Heft beim Aufräumen aussortiert. Brauche ich nicht mehr. Meine Mutter hat es ihm irgendwann mitgebracht, seine Großmutter, in der Hoffnung, dass er darin rechnet oder schreibt oder malt. In der Hoffnung, ihm eine Freude zu machen, deshalb der Minion auf dem Umschlag. Meine Mutter weiß nicht, was ein Minion ist, sieht das gelbe Ding auf T-Shirts, Mäppchen und Schlüsselanhängern prangen, auf einem ihrer Gänge durch die Läden, auf der Suche nach etwas, das ihrer Tochter und den Kindern ihrer Tochter eine Freude sein könnte. Bezahlt, lächelt, steckt es vorsichtig in die Tasche. Zeigt es zu Hause stolz meinem Vater, der bestimmt kommentiert, wozu brauchen Sie das? Sie haben doch schon alles. Das Kind weiß, was ein Minion ist, aber es mag keine Minions. Ich nehme dem Kind das Heft ab, der Nachhaltigkeit wegen, schiebe es in die Schublade zu den schönen, überteuerten Notizbüchern. Hole es für diesen Text heraus, als stellte ich damit eine Verbindung zu meiner Mutter her. Als gebe sie mir so die Erlaubnis, diesen Text zu schreiben, von dem sie noch nichts weiß. Von dem auch ich nur weiß, dass er Mütter versammeln soll und nicht Mütter. Uns alle irgendwie, unsere Kinder wie die Kinder, die wir nicht haben. Von dem ich auch weiß, dass ich mich nicht weglassen kann und damit auch nicht sie, meine Mutter. Wenn ich dies schreibe, tue ich das als der Mensch, den meine Mutter erzog. Mensch, nicht Frau. Erzog. Ich bin kurz davor, das Wort zu löschen. Erziehen hat in der deutschen Sprache diesen Beigeschmack, als würde man die Kinder ihrer Form und Eigenart berauben, der Freiheit, ein eigener Mensch zu werden. Als biege man sie zurecht. Also schreibe ich, zu einem Menschen machte. Zu der, die diese Worte schreibt. Obwohl meine Mutter schon lange denkt, ich sei ihr entwachsen und ich ihr das Gegenteil verschweige, wie ich hinwachse zu ihr. Maschutka. Schwarze Schuhe mit Absatz. Die Absatzsohle abgelaufen, rechts. Und links ist ein Stück abgebrochen, vorletzte Woche schon. Sie müsste den Schuh zum Schuster bringen, aber der Schuster hat nicht die Zeit, ihren Schuh zu reparieren und sie hat nicht die Zeit, zum Schuster zu gehen, um ihn sagen zu hören, dass er nicht die Zeit hat. Außerdem hat sie sich nach nur wenigen Tagen daran gewöhnt, links das Gewicht nicht auf die Ferse zu legen. Sie läuft vorne auf den Zehenspitzen wie eine Ballerina, aber an Ballerinen denkt sie nicht. An den linken Schuh mit dem kaputten Absatz denkt sie auch nicht, vielleicht lässt sich heute nicht denken. Vielleicht hat sie sich heute das Denken verboten. Die Zeit hat sie im Kopf. Sie eilt mit kleinen, aber hastigen Schritten. Ihre Augen suchen den Schneematsch nach Schlaglöchern ab. Was ist grauer heute? Der Schneematsch, mehr Erde den Schnee, tropfende, glitschige Masse? Oder ist es der Himmel? Sie hat keine Antwort auf diese Frage, weil sie sich diese Frage nicht stellt. Der Matsch ein Störfaktor, in dem die Füße versinken und der Himmel schickt zum Glück keine weiteren Hindernisse, kein Regen, kein Schnee. Dem Himmel ist heute alles egal. Sie eilt, sie möchte, nein, sie muss als eine der Ersten da sein. Vor 8 wäre am besten sie wäre die Erste. Das ist das Mindeste heute. Den Schuh kann vielleicht ihre Mutter zum Schuster bringen. Vielleicht kann ihre Mutter den Schuster überreden. Ich wünschte, ich könnte ihr einen warmen Schal um die Schultern legen. Kaschmir vielleicht, grün. Kennen Sie dieses Wort? Kaschmir? Ich weiß es nicht. Ich wünschte, ich könnte ihr den Schal um die Schultern legen mit einer zarten, wollenen Geste. Ihre Mutter wird den Schuh für sie zum Schuster bringen, an einem anderen Tag. Ihre Mutter würde alles für sie tun, aber was tut ihre Mutter jetzt, in diesem Moment? Weiß sie von ihrer grauen, eilenden Tochter? Weiß sie alles? Oder das Wichtigste heute? Wartet sie nervös auf und ablaufend auf eine Nachricht? Blickt sie ebenfalls auf die Uhr? Wie wird ihr die Nachricht überbracht? Und wie könnte diese Nachricht lauten? Alles gut gegangen? So ein Glück? Ich weiß nicht einmal, wie sie miteinander kommunizieren, die Mutter mit der Tochter und andersherum, all die Menschen, die noch keine Telefonapparate in ihren Wohnungen stehen haben. Wird sie später in der Metro stehen, weil die Sitzplätze besetzt sein werden? Wird sie sich in die Metro quetschen, um zu ihrer Mutter zu fahren, um ihr die Nachricht zu überbringen, von der ich nicht weiß, wie sie lauten könnte? Ich weiß nicht einmal, wie sie miteinander kommunizieren. Und ich erzähle dennoch von ihnen, der Tochter, der Mutter. Im Bus steht sie eingeklemmt zwischen Körpern. Ihr Körper gequetscht, der Busen, die Schultern und alles, was sich im Körper befindet, auch. Die Körper um sie sind in Mäntel gewickelt, in Stoff, in Pelz. An ihrer Wange reibt ein rauer Herrenmantel, grauer Filz. Ihr ist, als sei es die Farbe, die ihre Wange kratzt. Eine Faust ohne Absicht an ihrem Bauch. Eine Faust, die eine Ledertasche umklammert, die Knöchel schneeweiß. Etwas warnt in ihr, Vorsicht bitte! Aber sie denkt rechtzeitig daran zu schweigen. Ein junger Mann, mützenlos, spindeldürr, steht auf, um einer älteren Dame den Sitzplatz freizumachen, presst sich mit seinem dünnen Hinterteil an sie, seinen Hinterkopf in ihrem Gesicht. Sie riecht nichts, das ist die Erkältung, sieht nur die strähnigen schwarzen Haare in seinem Nacken. Dass er nicht friert ohne Mütze bei diesem Wetter. Die Erkältung schleppt sie seit vorletzter Woche mit sich herum. Nachts schläft sie schlecht mit der verstopften Nase. Schläft nicht ein, wälzt sich hin und her. Seufzt manchmal, aber weint nie. Da sind einfach keine Tränen. Da ist auch kein Kind. Dass ich das so genau weiß, dass sie nicht weint. Wer kann das schon brauchen, das Weinen, und wem sollen sie helfen, die Tränen? Weiß ihre Mutter, dass die Tochter nicht schläft? Weiß sie, dass ihre Tochter im Bus von Körpern gequetscht wird, jetzt gerade, dass ihr Körper gequetscht wird, dass sie schweigt, als die fremde Faust in ihren Bauch fährt, unabsichtlich, versteht sich. Die Mutter weiß, dass heiße Milch mit Honig gegen eine Erkältung hilft, das hat sie zu wissen als Mutter. Mütze, Schal, die Füße müssen warm sein, warme Socken aus Wolle von jemandem gestrickt. Der Bus ruckelt über Schlaglöcher, gibt keine Ruhe, ein Ellbogen in ihrer Seite, eine Tasche, die gegen ihren Oberschenkel klatscht. Ihre Mutter weiß heute nichts, aber das glaube ich nur zu wissen. Ich schnappe mir, ohne um Erlaubnis zu fragen, eine fremde Geschichte, kleide sie in meine, in fremde Worte. Sie steigt nicht aus, sie wird genau genommen gestoßen. Der spindeldürre junge Mann fällt beinahe in ihren Rücken, fängt sich im letzten Moment, überholt sie blitzschnell. Dass diesem Dummkopf der Kopf nicht friert. Weiß seine Mutter, dass er ohne Mütze, ohne Schal auf der Straße läuft, heute in diesem März? Ich sehe sie gekonnt einer Pfütze ausweichen. Sehe, wie ihr linker Arm beim Laufen schwingt, der rechte aber klemmt die Tasche in die Seite. Sehe ihr Gesicht nicht, sie hält die Augen auf dem Boden. Ich sehe sie, kann ihre Schritte zählen, aber ihren Namen kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihre Mutter weiß, vielleicht sogar weiß, obwohl die Tochter nichts erzählte. Mütter wissen doch angeblich so viel, auch ohne dass die Töchter erzählten, manchmal zu viel und häufig alles, was sie nicht wissen sollten. Den Töchtern wiederum bleibt nur eine Ahnung. Sie wissen, welche Fragen verboten sind, ohne dass sie jemals jemand mit Worten verboten hätte. Die Mütter bewahren die Töchter vor Schmerz und so gut sie können, vor dem Leben. Dann steht sie vor dem Gebäude. Rote Ziegelsteine, aber das Rot ist zu braun mutiert und der Himmel färbt das Braun heute grau. Sie hält inne, nur um sofort wieder tätig zu werden. Jetzt versucht sie, ihren Mantel vom Matsch zu befreien. Erst klopft sie ihn ab, dann wischt sie die Reste mit gehetzten Strichen hinunter. Zum Schluss hebt sie den unteren Saum mit den Handschuhen an, rüttelt ein wenig. Der Mantel ist noch nass, aber er kann immerhin nicht mehr tropfen. Sie stampft mit den Füßen auf, um den Matsch nicht gleich drinnen auf dem Linoleumboden zu verteilen. Dass der Boden Linoleum ist, sie war schon einmal in diesem Gebäude, in seinen Gängen, in seinen Zimmern, sie war schon einmal hier oder zweimal. Sie eilt die Stufen hinauf, blickt sich, bevor sie die schwere Tür öffnet, noch einmal um, als könnte jemand ihr folgen, als käme ihr jemand vielleicht doch noch zuvor. Jemand? Eine. Vielleicht muss sie sich ja auch gar nicht umblicken. Vielleicht fällt sie einfach ins Gebäude hinein, als hätte sie jemand gestoßen, wie vor ziemlich exakt 9,5 Minuten aus dem Bus. Die Minutenzahl weiß ich genau, aber den Namen der Frau kenne ich nicht. Ich möchte ihn vielleicht gar nicht kennen. Sie könnte Olga heißen, Natascha, Irina. Sie könnte Marina heißen oder Mascha, Maschinka, Maschutka. Maschutka, so hat ihre Mutter sie früher genannt. Vielleicht sagt ihre Mutter das immer noch zu ihr oder verwendet sie den Kosenamen heute nur noch, wenn sie über sie spricht. In ihrer Gegenwart nennen sie sie Mascha, Maschka. Die Zärtlichkeit versteckt sie, damit die Tochter aufs Leben vorbereitet ist, damit die Tochter weiß, dass das Leben kein Spaziergang ist, obwohl sie doch genau da drin steckt, mitten in diesem Leben, obwohl sie doch jetzt gerade dabei ist, das zu tun, was dieses Leben von ihr erwartet. Maschinka ist ein gehorsames Mädchen. Sie könnte Julia heißen, Rosa, Rita, Magda, Tamara, Katja, Anjuta. Sie könnte heißen wie ich, könnte so heißen wie jemand, die ich kenne. Sie eilt den Korridor entlang. Der Korridor ist nicht gut beleuchtet, mehrere Glühbirnen sind ausgebrannt. Sie eilt, die Schwingtüren wirft sie mit einer Werf auf, als betrete sie gleich eine Bühne. In einem der Korridore überholt sie eine andere Frau, die sofort mehr Tempo in ihre Schritte legt. Das gibt es doch nicht, da wird doch nicht eine vordrängeln wollen. Die Frauen tauschen keinerlei Blicke aus, nicht abschätzige, nicht wissende, nicht freundliche, nicht herausfordernde, nichts. Sie sind hier, weil sie etwas zu erledigen haben. Sie haben hier zu tun.
Sie hörten einen Auszug aus Alle meine Mütter, geschrieben von Lena Gorelick, erschienen bei Rowohlt. Das Buch ist ab sofort im Buchhandel und natürlich auch online erhältlich. Frau Gorelick, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren.
Vielen Dank für die guten Fragen.
Das war eine neue Folge von Zeit für Literatur, dem Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.